Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Das dritte Buch Mose gehört nicht nur deshalb zu den wenig gelesenen Büchern der Bibel, weil es größtenteils aus Vorschriften und Gesetzestexten besteht, sondern auch, weil es schwerfällt, diesen Texten einen Sinn für das heutige Leben abzugewinnen. Andererseits würde ich es für vermessen halten, das dritte Buch Mose einfach achtlos beiseite zu legen. Immerhin ist es Wort Gottes, ein fester Bestandteil der Heiligen Schrift. Und deshalb brauche ich mich auch gar nicht dafür zu entschuldigen, dass es in dieser Sendung abermals um Kapitel 15 und damit um ziemlich unangenehme Krankheiten geht. Krankheiten, die oft dazu führten, dass die Betroffenen vom Priester für unrein erklärt wurden. Eine Teilnahme am Gottesdienst war ihnen dann nicht erlaubt. Und je nach Krankheit waren auch noch andere Vorschriften zu berücksichtigen. Aussätzige zum Beispiel waren ganz besonders arm dran. Sie mussten sich von ihrer Familie trennen, um eine Ansteckung anderer Personen zu vermeiden. In der letzten Sendung stand die erste Hälfte von Kapitel 15 im Mittelpunkt. Da ging es um Krankheiten, die bei Männern Ausfluss verursachen konnten. Einige davon könnten Geschlechtskrankheiten gewesen sein, die die Gesundheit eines Mannes wirklich zugrunde richten konnten. Eine räumliche Trennung von der Familie scheint jedoch in diesen Fällen nicht nötig gewesen zu sein. Wir wenden uns nun erneut dem 15. Kapitel im dritten Mosebuch zu, und zwar zunächst den Versen 16, 17 und 18. Sie betreffen zwar noch gewisse Krankheiten bei Männern, aber die Frauen sind davon auch betroffen. Und dann folgt ein eigenständiger Abschnitt über Ausfluss bei Frauen. Leute, die sich in der Bibel nicht so gut auskennen, sind mitunter völlig überrascht. In der Heiligen Schrift werden manche Themen angesprochen, die auf den ersten Blick nicht nur sehr weltlich daherkommen, sondern die sogar noch mit manchen Tabus brechen. Einige Texte aus dem dritten Buch Mose gehören wohl dazu. So geht es in Kapitel 15 ganz selbstverständlich um Krankheiten, über die selbst heute noch lieber geschwiegen wird. Wenn es da unten am eigenen Körper Probleme gibt, zögern manche sogar, sich einem Arzt anzuvertrauen, bis es einfach nicht mehr anders geht. Gott dagegen ist es nicht peinlich, über solche Krankheiten zu reden. Er fordert Mose und Aaron auf, den Israeliten verschiedene Verhaltensmaßnahmen nahezulegen. Diese dienen vor allem dem Zweck, andere Menschen durch Ansteckung nicht in Mitleidenschaft zu ziehen. In den Versen 1 bis 15 ging es um Krankheiten, die bei Männern auftreten konnten und mit Ausfluss verbunden waren. Ob Kleidung oder Sitzgelegenheit, alles, was mit dem Ausfluss auch nur möglicherweise in Berührung gekommen war, musste gründlich gereinigt werden. Nun, ab Vers 16 geht es um Verhaltensmaßnahmen, die, nun ja, im weitesten Sinne das Bett eines Mannes betrafen. Da heißt es: Wenn einem Mann im Schlaf der Same abgeht, der soll seinen ganzen Leib mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. Und jedes Kleid und jedes Fell, das mit solchem Samen befleckt ist, soll abgewaschen werden mit Wasser, und es soll unrein sein bis zum Abend. Und wenn eine Frau bei einem Manne liegt, dem der Same abgeht, dann sollen sie sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. Nur bei dem zuletzt gelesenen Vers ist wirklich klar, was hier gemeint ist. Mann und Frau haben miteinander Geschlechtsverkehr. Rätselraten herrscht dagegen darüber, was dem Mann, der allein in seinem Bett liegt, passiert sein könnte. Handelt es sich mehr oder weniger um einen ganz natürlichen Vorgang, der hier geschildert wird, oder werden hier die Auswirkungen einer Geschlechtskrankheit umschrieben? Diese Frage wird sich wohl nicht mehr endgültig klären lassen. Aber allein die Tatsache, dass solche pikanten Themen in der Bibel nicht ausgespart werden, lässt meines Erachtens die Schlussfolgerung zu: Gott ist es nicht egal, wie wir mit unserer Geschlechtlichkeit umgehen. Sie ist eine Gabe Gottes, und deshalb möchte Gott, dass wir diese Gabe nicht in den Schmutz ziehen. Der Mensch entwürdigt sich selbst, wenn er seine Sexualität zu etwas Schmuddeligem verkommen lässt. Sexualität hat auch etwas mit sozialer Verantwortung zu tun. Wenn zwei Menschen das Bett miteinander teilen, ist das eben etwas völlig anderes, als wenn sie in einem Gartenlokal dieselbe Sitzbank miteinander teilen. Aus diesem Grund spricht Jesus im Neuen Testament davon, dass unheilige Begierden und ehebrecherische Gedanken gemieden werden sollen, weil sie Sünde sind und zur Sünde führen. Und so mahnt er, ich zitiere aus dem Matthäusevangelium: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Mit Vers 19 erreichen wir den zweiten Hauptabschnitt von Kapitel 15. Jetzt geht es offiziell, wenn wir uns mal kurz den allerletzten Vers ansehen, um Ausfluss bei Frauen. Doch wenn wir uns diesen Abschnitt gleich ein wenig genauer ansehen, werden wir feststellen, hier ist nicht nur von krankhaftem Ausfluss die Rede, sondern auch von der ganz normalen Monatsblutung einer Frau. Hören Sie dazu die Verse 19 bis 24. Wenn eine Frau ihren Blutfluss hat, so soll sie 7 Tage für unrein gelten. Wer sie anrührt, der wird unrein bis zum Abend. Und alles, worauf sie liegt, solange sie ihre Zeit hat, wird unrein. Und alles, worauf sie sitzt, wird unrein. Und wer ihr Lager anrührt, der soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. Und wer irgendetwas anrührt, worauf sie gesessen hat, soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. Und wer etwas anrührt, das auf ihrem Lager gewesen ist oder da, wo sie gesessen hat, soll unrein sein bis zum Abend. Und wenn ein Mann bei ihr liegt und es kommt sie ihre Zeit an bei ihm, der wird 7 Tage unrein und das Lager, darauf er gelegen hat, wird unrein. Soweit die Verse 19 bis 24. Zugespitzt könnte man sagen, wenn eine Israelitin ihre Tage hatte, wurde sie fast wie eine Aussätzige behandelt. Aus heutiger Sicht ist das schlichtweg unakzeptabel. Aber ich glaube, dass wir das Unreinsein viel zu sehr als einen moralischen Makel ansehen. Ein Kranker konnte in aller Regel auch nichts dafür, wenn er für unrein erklärt wurde. Und ja, es gab eine ganze Reihe von Situationen, in der sich ein Israelit, sei es ein Mann oder eine Frau, einfach damit abfinden musste, als unrein zu gelten. Jeder und jede wusste, dass es ihn oder sie selbst gelegentlich auch wieder treffen konnte und dass nach einer Zeit der Unreinheit fast immer auch eine Zeit der Reinheit folgen würde. Weitgehend unverständlich ist allerdings die Tatsache, dass krankhafter Ausfluss beim Mann, wie er in den Versen 1 bis 15 geschildert wird, der Monatsblutung bei der Frau gegenübergestellt wird. Vielleicht, das ist die einzige Erklärung, die mir dazu einfällt, ist diese Gegenüberstellung sozusagen eine grobe Vereinfachung, die dem damaligen Wissensstand der Israeliten geschuldet war. Will sagen, allein dem äußeren Anschein nach gibt es eben doch gewisse Vergleichspunkte. Sowohl beim Mann wie auch bei der Frau waren die Geschlechtsorgane betroffen und sonderten etwas ab, was man damals als Ausfluss bezeichnete. Ich lese nun weiter ab Vers 25. Gott spricht: Wenn aber eine Frau den Blutfluss eine lange Zeit hat, zu ungewöhnlicher Zeit oder über die gewöhnliche Zeit hinaus, so wird sie unrein, solange sie ihn hat, wie zu ihrer gewöhnlichen Zeit, so soll sie auch da unrein sein. Jedes Lager, worauf sie liegt, die ganze Zeit ihres Blutflusses, soll gelten wie ihr Lager zu ihrer gewöhnlichen Zeit. Und alles, worauf sie sitzt, wird unrein, wie bei der Unreinheit ihrer gewöhnlichen Zeit. Wer davon etwas anrührt, der wird unrein und soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. Wird sie aber rein von ihrem Blutfluss, so soll sie 7 Tage zählen und danach soll sie rein sein. Und am 8. Tag soll sie 2 Turteltauben oder 2 andere Tauben nehmen und zum Priester bringen vor die Tür der Stiftshütte. und der Priester soll die eine zum Sündopfer bereiten und die andere zum Brandopfer und die Frau entsühnen vor dem Herrn wegen ihres Blutflusses, der sie unrein macht. Soweit die Verse 25 bis 30. Dieser Abschnitt handelt nun von einem Blutfluss, der Anlass zur Sorge gab, weil es sich eben nicht um die normale Monatsblutung einer Frau handelte. Das ist auch der Grund, warum die Frau nach ihrer Genesung 2 Tauben als Opfer zum Priester bringen sollte. All das erinnert mich an die Heilung jener blutflüssigen Frau, von der das Matthäus, das Markus und das Lukas-Evangelium berichten. Sie wollte unbedingt geheilt werden, nachdem sie schon seit 12 Jahren unter ihren Blutungen litt. Wer weiß, welche körperlichen Folgen das hatte. Vor allem aber galt sie die ganze Zeit hindurch als unrein, musste sich vom Tempel und den öffentlichen Gottesdiensten fernhalten und auch ihre sozialen Kontakte waren eingeschränkt. Trotzdem wagte sie es, Jesus zu berühren. Und er? Er machte sie gesund und lobte sogar ihren Glauben. Ganz am Anfang der Sendung sagte ich, dass ein biblisches Kapitel über gewisse Krankheiten fast schon einem Tabubruch gleichkommt. Aber auch Jesus war bereit, manches Tabu zu brechen, wie sein unbefangener Umgang mit der blutflüssigen Frau zeigt. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem 3. Buch Mose, Kapitel 15. Dort erreichen wir nun den Schlussteil dieses Kapitels, in dem die wichtigsten Punkte noch einmal zusammengefasst werden. Ich lese die Verse 31 bis 33. Gott sprach zu Mose und Aaron: Und ihr sollt die Israeliten wegen ihrer Unreinheit absondern, damit sie nicht sterben in ihrer Unreinheit, wenn sie meine Wohnung unrein machen, die mitten unter ihnen ist. Das ist das Gesetz über den, der einen Ausfluss hat und dem der Same im Schlaf abgeht, dass er unrein davon wird, und über die, die ihren Blutfluss hat. Und wer sonst einen Ausfluss hat, es sei Mann oder Frau, und wenn ein Mann bei einer Unreinen liegt. Soweit der Schlussteil in den Versen 31 bis 33. Sicher haben Sie es bemerkt, die zweite Hälfte von Kapitel 15 habe ich wesentlich schneller abgehandelt als die erste Hälfte, die im Mittelpunkt der vorigen Sendung stand. Deshalb möchte ich wenigstens an dieser Stelle noch einmal kurz darauf eingehen, warum ich meine, dass dieser alttestamentliche Text auch den Menschen des 21. Jahrhunderts noch etwas zu sagen hat. Ich sehe es so. Im Gegensatz zu vielen anderen Krankheiten konnte man solche, die mit Ausfluss einhergingen, meistens vor anderen Leuten verheimlichen. Und gewiss kam auch manch einer in Versuchung, es zu tun, denn wer spricht schon gerne über solche Krankheiten, die den eigenen Intimbereich betreffen? Genau aus diesem Grund habe ich den körperlichen Ausfluss in der letzten Sendung mit heimlichen Sünden verglichen, die ein Mensch vor anderen am liebsten verbergen möchte. Doch das Verbergen gewisser Krankheiten brachte andere in Gefahr wegen einer möglichen Ansteckung. Auch die Sünde eines Menschen kann andere in Mitleidenschaft ziehen, kann ihr Leben beeinträchtigen oder sie zum Mitsündigen animieren. Aber vor Gott kann man weder peinliche Krankheiten noch heimliche Sünden verstecken. Aus seiner Sicht ist beides nicht belanglos. Von peinlichen Krankheiten handelte unser Bibeltext. Auf heimliche Sünden möchte ich jetzt noch kurz zu sprechen kommen. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, stellt Paulus die Frage: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Diese Aussage widerspricht dem Gerede über die angebliche Leibfeindlichkeit des Christentums. Denn den Leib des Menschen als Gottes Tempel zu bezeichnen, eine höhere Wertschätzung ist doch kaum möglich. Aber diese Wertschätzung verlangt von uns eben auch, dass wir Verantwortung übernehmen. Sprich, dass wir unseren Leib, den Tempel Gottes, nicht zum Sündigen missbrauchen. Natürlich wird uns das nicht immer gelingen. Dann ist es wichtig, dass wir unsere Sünden vor Gott bekennen und sie nicht vor ihm verstecken. Bereits der Prophet Jesaja hat darauf hingewiesen, was für ein Unsinn es ist, Sünde vor Gott verstecken zu wollen. Im Auftrag Gottes spricht er: Eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Was für eine bittere Konsequenz! Wenn jemand versucht, seine Sünden vor Gott zu verbergen, dann kann es passieren, dass sich Gott vor diesem Menschen verbirgt. Wenn wir jetzt das 16. Kapitel des 3. Mosebuches erreichen, dann wird sich das beinahe so anfühlen, als ob jemand aus einem finsteren und kühlen Tunnel hinaus in die helle und warme Mittagssonne tritt. Denn Kapitel 16 ist dem großen Versöhnungstag, hebräisch Yom Kippur, gewidmet. Im Grunde wird damit ein Thema, das ganz am Anfang des 3. Mosebuches stand, fortgeführt. Da ging es um die verschiedenen Opfer und den Opferdienst der Priester an der Stiftshütte. In diesem Zusammenhang war auch immer wieder von Sünde und Sündenvergebung die Rede. Dieser Aspekt rückt jetzt noch weiter in den Vordergrund. Und noch deutlicher als alle Opfergaben deutet der große Versöhnungstag darauf hin, dass eines Tages jemand kommen wird, um sich selbst zu opfern und die Menschen mit Gott zu versöhnen. Sie wissen, wen ich meine: Jesus Christus. So ähnlich, wie ich eben versucht habe, eine Brücke vom Alten zum Neuen Testament zu schlagen, so schlägt Paulus im Kolosserbrief eine Brücke vom Neuen zum Alten Testament. Er blickt zurück und schreibt an die Christen: Lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist es in Christus. Ein Schatten des Zukünftigen. Damit ist das gemeint, was manchmal auch als Vorausbild bezeichnet wird oder korrekter als Typos. Auch der große Versöhnungstag im Alten Testament kann als Vorausbild angesehen werden für die eigentliche, die vollständige Versöhnung mit Gott, die am Kreuz von Golgatha besiegelt wurde. In dem vor uns liegenden Bibeltext ist davon die Rede, dass alle Missetat von dem Volk genommen wird. Das ist wirklich etwas Besonderes. Man könnte auch sagen, was im Zusammenhang mit dem großen Versöhnungstag passierte, war das Beste, was das alttestamentliche Gesetz zu bieten hatte. Die Vorschriften und Anweisungen für den großen Versöhnungstag lassen einen Zusammenhang erkennen mit dem Vorfall, von dem in Kapitel 10 berichtet wurde. Aarons Söhne Nadab und Abihu hatten als Priester gegen eine bestimmte Anweisung verstoßen und wurden deshalb von Gott getötet. So etwas sollte natürlich nie wieder geschehen. Der Anfang von Kapitel 16 ist deshalb sozusagen eine Antwort auf das, was in Kapitel 10 vorgefallen war. Der große Versöhnungstag wurde am 10. Tag des 7. Monats begangen. Die Begriffe Versöhnung und Sühne hängen eng miteinander zusammen. Das hebräische Wort für Sühne bedeutet eigentlich zudecken. Das heißt, im Grunde hat Gott den Israeliten zwar angeboten, ihre Sünden zuzudecken, aber dass Sünden richtig weggenommen werden, das gibt es erst, seit Jesus Christus für die Sünden der Menschen gestorben ist. Einige Verse aus dem Neuen Testament weisen auf diesen Sachverhalt hin. So heißt es in der Apostelgeschichte Kapitel 17: Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Im Römerbrief Kapitel 3 schreibt Paulus: Menschen, die gesündigt haben, werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Soweit drei Verse aus dem Römerbrief. Wechseln wir noch zum 9. Kapitel des Hebräerbriefes. Dort heißt es: Und darum ist er, Jesus, auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Und ebenfalls in Hebräer 9 ist zu lesen, der Heilige Geist macht deutlich, dass der Weg ins Heilige noch nicht offenbart sei, solange der vordere Teil der Stiftshütte noch bestehe. Der ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit. Es werden da Gaben und Opfer dargebracht, die nicht im Gewissen vollkommen machen können den, der den Gottesdienst ausrichtet. Alle diese Verse weisen auf den vorläufigen Charakter all dessen hin, was im Rahmen des alten Bundes unternommen wurde, um die Sünde des Menschen zuzudecken. Doch der große Versöhnungstag gewährte den Israeliten gewissermaßen einen Ausblick auf das, was erst der neue Bund mit sich bringen sollte. Aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 16, lese ich nun die Verse 1 und 2. Sie nehmen, wie vorhin schon angekündigt, Bezug auf den Tod von zwei Söhnen Aarons. Folgendes wird berichtet. Und der Herr redete mit Mose, nachdem die zwei Söhne Aarons gestorben waren, als sie vor dem Herrn opferten, und sprach, »Sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum gehe hinter den Vorhang vor den Gnadenthron, der auf der Lade ist, damit er nicht sterbe. Denn ich erscheine in der Wolke über dem Gnadenthron.« Die Anweisungen, Ordnungen und Kulthandlungen des großen Versöhnungstages erlangten nach dem Tod von Nadab und Abihu eine große Bedeutung. Diese beiden Söhne Aarons hatten Gottes Anweisungen nicht befolgt und waren offenbar auch mir nichts, dir nichts in das Allerheiligste der Stiftshütte eingedrungen, als ob es sich um einen öffentlichen Aufenthaltsraum handeln würde. Für diese Respektlosigkeiten hatte Gott sie mit dem Tode bestraft. Die absolute Heiligkeit Gottes und die absolute Sündhaftigkeit des Menschen, die bereits in den beiden vorgelesenen Versen zum Ausdruck kommen, sind sozusagen auch das große Thema des großen Versöhnungstages. Es besteht eben eine große Kluft zwischen Gott und dem Menschen, aber diese Kluft ist nicht unüberwindbar. Denn Gott hat eine Möglichkeit geschaffen, diese Kluft zu überbrücken. Jesus hat sich als Mittler zwischen Gott und Mensch zur Verfügung gestellt. Der Schreiber des Hebräerbriefes nimmt dazu Stellung und spielt dabei auf die Stiftshütte an und auf den Vorhang, der im Innern der Stiftshütte das Allerheiligste vom Heiligen trennte. In Hebräer 10 heißt es, »Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist, durch das Opfer seines Leibes, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser.« Und ergänzend möchte ich noch einen Vers aus Epheser 2 zitieren. »Denn durch ihn, also durch Jesus Christus, haben wir Zugang zum Vater.« Das heißt, wir sind eingeladen, zu Gott zu kommen. Das bedeutet aber auch, dass wir auf dem Weg zu Gott kommen müssen, den er vorgesehen hat. Nur wenn wir das tun, können wir die Gewissheit haben, dass Gott uns annimmt. Hören Sie nun zum Abschluss noch die Verse 3 und 4 aus unserem Bibeltext im dritten Buch Mose, Kapitel 16. Hier wird beschrieben, welche Vorbereitungen Aaron als Hoherpriester für den großen Versöhnungstag treffen soll. Er soll hineingehen mit einem jungen Stier zum Sündopfer und mit einem Widder zum Brandopfer und soll das heilige leinene Gewand anlegen und leinene Beinkleider sollen seine Blöße bedecken und er soll sich mit einem leinenen Gürtel gürten und den leinenen Kopfbund umbinden, denn das sind die heiligen Kleider. Er soll seinen Leib mit Wasser abwaschen und sie dann anlegen. Das Besondere war, dass die heiligen Handlungen an diesem Tag allein vom Hohenpriester vollzogen wurden. Niemand durfte ihm dabei helfen. Später in Vers 17 wird ausdrücklich gesagt, kein Mensch soll in der Stiftshütte sein, wenn er hineingeht, Sühne zu schaffen im Heiligtum. Alle anderen Priester mussten sich also aus der Stiftshütte zurückziehen. Aaron allein ging hinein, denn die Entsühnung lag an diesem Tag ausschließlich in den Händen des Hohenpriesters. Dieser Sachverhalt ist aus meiner Sicht ein deutlicher Hinweis auf Jesus Christus, den Hohenpriester des Neuen Testaments. Auch Christus wurde mit den Sünden der Welt allein gelassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen?« hat er am Kreuz geschrien. Und noch etwas. Der Hohepriester legte seine prächtige Amtstracht ab. Für den großen Versöhnungstag musste er dieselbe einfache Kleidung anziehen wie die gewöhnlichen Priester. Er wusch sich und zog nun die weißen Leinenkleider an. Das heißt, er sollte schmucklos, aber rein sein. Auch das ist für mich ein Hinweis auf Jesus Christus. Über ihn heißt es im Philipperbrief: Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Der große Versöhnungstag, hebräisch Yom Kippur, ist auch heute noch der höchste jüdische Feiertag. Wie er zur Zeit der Wüstenwanderung begangen wurde, darum geht es in der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Es wäre schön, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind.